So, meine Damen, meine Herren, ja, stark ausgeschildert. Insofern darf ich Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer heutigen Sitzung der Ad-Hoc-AG EVU-Klagen, wie sie in der Langfassung heißt. Das war der ursprüngliche Aufsetzpunkt und wir sind in der Zwischenzeit aber schwerpunktmäßig, und das wird uns heute auch beschäftigen, mit dem Thema Umgang mit Konflikten unterwegs. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, Frau Uhl, ganz besonders. Schön, dass Sie den Weg hierher gefunden haben und dass Sie Frau Ministerin Hinz vertreten, die leider nicht teilnehmen kann. Herzlich willkommen zum ersten Mal hier in diesem Kreis, und ich hoffe, Sie empfinden das als einen konstruktiven Kreis am Ende unserer heutigen Sitzung. Herrn Ott darf ich ebenfalls begrüßen und mich auch bei ihm bedanken, dass er die Zeit gefunden hat, als einer der wenigen festen Mitglieder, neben natürlich Herrn Sommer als Co-Vorsitzenden, dass wir uns zusammengefunden haben, was wichtig ist insofern, als dass wir ja eine Kommentierung, eine Online-Kommentierung zu diesem speziellen Kapitel Umgang mit Konflikten hatten und auch der Zusammenfassung, die in der Präambel ist, die sehr lebhaft war. Die Intention war, sich damit auch nochmal zeitnah zu befassen. Deswegen sind wir heute hier. Ich begrüße auch die Gäste. Herzlich willkommen. Einige habe ich schon gesehen. Heute im Laufe des Tages haben wir schon in der Arbeitsgruppe 1 einiges bewältigt. Soweit zur Begrüßung, zur Erinnerung. Wir kriegen ein Protokoll der Geschäftsstelle, aber nur dann, wenn wir die Disziplin aufbringen, in das Mikrofon reinzusprechen, damit es aufgezeichnet wird und nachvollzogen werden kann. Ich würde dann zum Tagesordnungspunkt 2 kommen, Beschluss über die Tagesordnung, die Ihnen hoffentlich allen vorliegt und Sie Gelegenheit hatten, auch im Vorfeld sich damit schon zu befassen. Deswegen die Frage, sind Sie mit der Tagesordnung einverstanden? Scheint der Fall zu sein, dann können wir in die Tagesordnung einsteigen und zu dem Kern unserer heutigen Besprechung kommen. Ich erwähnte es schon, wir haben heute das Kapitel im Schwerpunkt 2.4, das war ehemals in der alten Gliederung das Kapitel 2.3, der Umgang mit Konflikten. Es ist Bestandteil der Kommissionsdrucksache 202a, die ja die Summe aller schon behandelten, in der Kommission behandelten Berichtsteile ist. Und wir haben für unsere heutige Sitzung zwei wesentliche Unterlagen. Das eine ist eine Excel-Tabelle, ich darf sie einfach nur noch mal hochhalten zur Erinnerung, wo zusammengestellt ist, sortiert nach Berichtskapiteln, welche Kommentare von wem dazu gekommen sind. Und Herr Sommer hat es dankenswerterweise übernommen, die Sichtung sehr intensiv vorzunehmen und Vorschläge zu machen, wie wir damit umgehen mit diesen Kommentaren. Und die finden Sie in der letzten Spalte wieder. Er hat es auch mit entsprechenden Ampeln, Farben versehen. Insofern eine gute Hilfestellung gegeben, wie wir damit umgehen. Aber vielleicht, Herr Sommer, gebe ich Ihnen noch mal Gelegenheit, kurz dazu was zu sagen, bevor wir dann, das wäre mein Vorschlag, in die ebenfalls von Herrn Sommer bereits dankenswerterweise vorgenommene redaktionelle Umsetzung dessen, was da in der letzten Spalte angekündigt ist, in diesen Bericht, der Ihnen hoffentlich auch vorliegt, mit farblicher Kennzeichnung der Änderungen einsteigen und uns dann den einzelnen Änderungen widmen. Soweit der Vorschlag für das Vorgehen. Gibt es da aus Ihrer Sicht Anmerkungen dazu, bevor Herr Sommer uns vielleicht ganz kurz nochmal in die Systematik des Papiers einführt? Und dann wäre der Vorschlag in der Tat, dass wir durch den Bericht Seite für Seite einfach durchgehen.
Dann darf ich das gleich üben. Jetzt Was wir jetzt hier heute ja machen wollen, ist ein Dokument, das zwar schon in drei Lesungen durch die Kommission durch ist und Bestandteil des Berichts zum jetzigen Zeitpunkt, noch einmal in Form von gelebter Partizipation durchzugehen. Das heißt, wir hatten die Online-Konsultation. In der Online-Konsultation selbst gab es erfreulicherweise sehr viele Kommentare, sehr viel Diskussion dazu. Nicht jeder Kommentar war immer auf die Sache bezogen, ist auch normal, und nicht jeder Diskussionsstrang betraf dann ausschließlich das Thema unseres Papiers, aber im Großen und Ganzen haben wir ungefähr 200 Kommentare gehabt, darunter auch einige konkrete Ergänzungs- oder Streichungs- oder Umformulierungsvorschläge. Und wir sind es jetzt der Partizipation geschuldet, dass wir uns damit zumindest einmal eingehend beschäftigen. In dieser letzten Spalte der Excel-Tabelle habe ich jeweils einen Vorschlag formuliert, mit drei verschiedenen Farben versehen. Grün bedeutet, da gibt es entweder, weil es sachlich keinen wirklichen Vorschlag gab aus der Konsultation oder weil es sich in der Konsultation selbst schon erledigt hatte, für uns keinen Handlungsbedarf. Gelb bedeutet, da müssten wir im Forum selbst vielleicht mit einem Beitrag kurz erläutern. Da sind eher so Fragen gewesen, inhaltliche Fragen oder ähnliches. Oder wir müssten es zum Beispiel in einem Fall an die Arbeitsgruppe 1 weitergeben mit der Bitte um Berücksichtigung. Also es ist etwas, was wir nicht direkt in den Text einpreisen müssen, sondern wo wir vielleicht eine Reaktion zeigen müssen. Und grün bedeutet, da würde sich anbieten, an den Text nochmal kurz ranzugehen. Wenn wir jetzt gleich, wie Sie vorgeschlagen haben, Herrn Jäger, das machen würden, also quasi uns den Text vornehmen, der ja auch vorliegt mit den konkreten Änderungsvorschlägen, dann sollten wir das daneben liegen haben, damit wir im Zweifel nachschlagen können, wie kam es dazu. Wir dürften aber vielleicht nicht vergessen, am Ende einmal kurz die gelben Blöcke anzuschauen und zu sagen, wollen wir so darauf reagieren oder nicht.
Ja.
Das wäre so mein Vorschlag, aber ansonsten bin ich dabei, dass wir jetzt einfach den Text vornehmen, und der ist ja schon seit einer Woche, glaube ich, verschickt worden, sodass wir vielleicht relativ zügig durchkommen. Es sind ja auch keine fundamentalen Änderungen.
Ja, vielen Dank, Herr Sommer. Einverstanden? Dann sollten wir uns das Papier vornehmen, Grundsätze für den Umgang mit Konflikten im partizipativen Suchverfahren. Wir haben auf der Seite 1 einen Vorschlag, dazu braucht es wirklich partizipatives Suchverfahren, das wirklich ist aufgrund einer Anregung gestrichen. Einverstanden? Prima. Dann kommen wir auf Seite 2. Ja, in dem oberen Absatz eine Ergänzung. Der Umgang mit alten und neuen Konflikten in allen Phasen dieses partizipativen Suchverfahrens wird dabei zum entscheidenden Prüfstein für die Akzeptanz der Notwendigkeit eines Ergebnisses sowie die Toleranz des Ergebnisses selbst sein. Also ist dieses Spannungsfeld nochmal deutlicher aufgespannt. D'accord? Prima. Punkt 1.2, Konsens als Verfahrensziel. Aber vielleicht, Herr Sommer, führen Sie durch. Es sind Ihre Umsetzungen und Sie können das sicherlich besser dann auch noch erläutern.
Kann ich machen. Ich versuche das in dem Tempo aufrechtzuerhalten, weil wir kostbare Zeit haben. Wann immer jemand das Gefühl hat, wir müssen noch mal was diskutieren, muss er das Händchen heben. Wir sind ja nicht so wenige, dass wir es nicht merken. Ne? Also 1.2, das ist ein rein redaktioneller Vorschlag gewesen, weil der Satz ein bisschen umständlich vorher klang. Gibt es, glaube ich, kein Problem damit. So, dann gibt es einen neuen Absatz ab der Zeile 14. Das war sicherlich aus von einem Online-Konsultationsdiskussionsmitglied, der dann eine Biografie auch in Frage des Atomwiderstands hatte. Da ging es nochmal um die Wertschätzung, dass auch kritische Gruppen und auch fundamental kritische Gruppen, die also grundsätzlich sagen, wir haben ein großes Problem damit, dass ihr den Atomausstieg noch nicht wirklich vollzogen habt und so weiter und so fort, dass auch das deren Positionen und deren Sichtweise etwas sind, was wir zumindest als Prüfstein für die Ernsthaftigkeit des Verfahrens sehen sollten. Weil wir sagen, dass auch grundlegende Kritik, auch sehr fundamentale Kritik, vielleicht auch polemische Kritik, ein Verfahren dann verbessern kann, wenn man sie auch wahrnimmt und nicht abtut, als das sind Berufsnörgler. Deshalb dieser Formulierungsvorschlag. Erhard.
Also,
ich habe ihn jetzt mal aufgerufen.
Wir erleben nun ja seit Beginn der Arbeit der Kommission die Situation, dass es immer wieder Initiativen von Seiten der Kommission gegeben hat, auch mit fundamentalkritischen Gruppen ins Gespräch zu kommen. Das ist ja nur sehr begrenzt, sage ich mal, gelungen. Ich habe Also ich unterstütze vom Grundsatz her diesen Ergänzungsvorschlag. Habe allerdings mit der unterschiedlichen Bezeichnung am Anfang mit fundamentalkritischen Gruppen und am Ende steht dann kritische Gruppen. Durchaus ein Problem. Also ich bin mir nicht sicher, ob wir im Laufe des weiteren Prozesses mit fundamentalkritischen Gruppen, und ich habe da selbst bei Bürgerinitiativen auf dem Marktplatz Diskussionen gehabt, wo ich gemerkt habe, also da kann man argumentieren, wie man will. Und beispielsweise die Frage, wir wollen jetzt sofort komplett raus aus der Atomenergie, steht da so im Raum, dass im Grunde genommen jede weitere Diskussion fast nicht möglich ist. Insofern habe ich an der Stelle schon ein Problem. Wichtig finde ich aber, dass nochmal stärker betont wird, also in dem letzten Satz, dass nämlich dass auch eine Bereitschaft zur Beteiligung und zum Dialog vorhanden ist. Das wird so mit so einem Halbsatz rangefügt und das finde ich ein bisschen dürftig. Also, aber das ist eine zwingende Voraussetzung, um überhaupt da in eine vernünftige, in einen vernünftigen Dialog und eine Beteiligung zu kommen.
Ja, vielen Dank. Und das waren jetzt zwei Punkte, wenn ich die richtig verstanden habe. Das erste ist ja die Differenzierung zwischen fundamentalkritischer Gruppen und kritischer Gruppen. Vielleicht kann man das auflösen, indem man auch am Anfang kritische Gruppen schreibt. Also mal, wenn Sie das vielleicht mal prüfen.
Das ist kein Problem, ich versuche mich nur zu erinnern, wir haben ja diese Wording-Frage auch in der Gesamtkommission schon mal aufgerufen. Hatten wir uns da auf den Begriff kritische Gruppen geeignet? Ich weiß, das war eine sehr sensible Diskussion.
Im Moment auch kann ich auch jetzt auf dem Stegreif nicht beantworten.
Weil da gab es Widerspruch gegen den Begriff kritisch, weil man gesagt hat, kritisch sollen und dürfen und müssen ja auch andere Bürgerinnen und Bürger sein. Und kritisch sei kein Qualitätsmerkmal. Deshalb weiß ich das. Also ich bin da schmerzfrei.
Wir können es ja mal in Klammern setzen, vorbehaltlich der Prüfung, ob das kollidiert mit den übrigen Passagen, die wir in der Kommission haben. Dann würden wir kritische Gruppen nennen.
Also fundamental streichen.
Ja.
Die Frau Uhl hatte sich gemeldet.
Frau Uhl.
Ja, ich wollte das bestärken. Also ich bin auch jetzt bei der Lektüre darüber gestolpert, habe auch nochmal geguckt in den Kommentaren und für mich war das auch nicht ganz schlüssig, dass dann da das fundamentalkritisch auftaucht. Abgesehen davon war das tatsächlich der Absatz, wo meine Ministerin mich gebeten hat, ich solle den doch hier nochmal aufrufen, weil ihr nicht ganz klar war, was damit gemeint ist. Ich denke, das kann ich ihr jetzt erläutern, aber dieses fundamentalkritisch war tatsächlich ein Punkt, über den wir da ein bisschen gestolpert sind.
Sommer, können Sie damit
ja,
leben?
Ja, fundamental ist gestorben.
Gut.
Es gab ja noch den zweiten.
Der zweite Punkt, ja. Der letzte Satz, der in der Tat sehr wichtig ist. Herr Ott, wollen Sie den an prominenterer Stelle haben?
Ich würde da einen eigenständigen Satz zumindest draus machen. Das Angebot permanenter Beteiligungsangebote an kritische Gruppen. Voraussetzung ist, dass erklärt wird, dass es dazu eine Beteiligungs- oder Dialogbereitschaft zumindest gibt. Denn sonst können wir auch im Suchverfahren noch so viele Angebote machen oder die dann da Akteure sind. Und irgendwann, ich kann mich gut an Diskussionen auch in der Kommission erinnern, wo gesagt worden ist, irgendwann ist auch mal Schluss mit Angeboten, wenn eine permanente Verweigerungshaltung vorhanden ist. Wer permanent, und da verwende ich nochmal den Begriff fundamentalkritisch dasteht, verweigert sich letztendlich dann dem, ich verwende den Begriff, Jörg, jetzt ganz betont nochmal, verweigert sich ja letztendlich jeglichem Dialog. Und insofern ist das schon aus meiner Sicht auch eine Erklärung notwendig. Also ja, wir stellen uns dem Dialog.
Herr Sommer, wollen Sie dazu?
Ja, ich sage dazu gerne was, aus mehreren Gründen. Erstens kenne ich schon die Namen derer, die in der Kommission zucken werden, wenn dieser Satz vorkommt. Aber das ist, war für mich noch nie ein Grund, etwas zu tun oder nicht zu tun. Das Zweite ist, ich habe mich hier darauf konzentriert, Dinge, die aus der Online-Konsultation gekommen sind, da rein zu formulieren und relativ wenig dazu zu formulieren, weil ich wollte mir nicht immer das Fass neu aufmachen. Und tatsächlich ist dieser zweite Halbsatz so aus der Online-Konsultation nicht wirklich rauszulesen. Also da gab es den Vorschlag nicht. Ich habe mir das Recht genommen, redaktionell zu sagen, permanente Beteiligungsangebote ja, aber dann brauchen wir auch eine Beteiligungs- oder zumindest eine Dialogbereitschaft. Also das ist schon, muss ich sagen, ein Add-on redaktioneller Art. Deswegen dachte ich, der Satz würde so vielleicht Bestand haben können. Ich habe aber kein Problem, daraus zwei Sätze zu machen. Die Diskussion werden wir dann nochmal in der Kommission aufrufen, schätze ich. Ich finde das ja auch richtig, dass wir es immer wieder tun. Ne, dass wir verlangen, wenn jemand Einfluss haben möchte, auch in den Dialog einzutreten.
Herr Sommer, da würde ich Sie gerne unterstützen wollen. Also natürlich zu Beginn muss man Angebote machen und muss nochmal ein Angebot machen und nochmal beharrlich dranbleiben. Aber irgendwann ist Schluss. Wenn klar erklärt wird, dass diese Angebote nun grundsätzlich nicht angenommen werden und die Bedingungen sich auch nicht verändern, dann muss ein solcher Prozess auch zu Ende kommen. Ich habe Ihre Formulierung so verstanden, dass das schon eine so miteinander verknüpfte Aussagen sind. Herr Ott, die Frage ist, wenn man es etwas deutlicher noch formuliert, also, dann müssten Sie bitte nochmal korrigierend eingreifen, wenn das aus Ihrer Sicht dann zu deutlich wird. Ich hätte jetzt vorgeschlagen, dies setzt permanente Beteiligungsangebote auch an kritische Gruppen voraus, soweit auch dort Beteiligungs- und zumindest Dialogbereitschaft vorhanden ist oder gegeben ist.
Ja, ich finde das von der Formulierung her auch ein bisschen holprig, aber ja, ich finde das, find das aber deutlicher, als die jetzige Formulierung ist.
Ja, sie ist anders. Und ich glaube, ich unterstelle Ihnen nicht, dass das bewusst ist. Sie ist deshalb anders, weil das natürlich diese zweite Formulierung dann auch irgendwann tatsächlich eine Begründung dafür sein könnte, dass zum Beispiel das BFE sagt, wir brauchen jetzt keine Angebote mehr für diese Gruppe, weil wir lokalisieren, da gibt es keine Bereitschaft. Mhm. Diese Bereitschaft, also ich denke, es tut uns auch, steht auch dem gesamten Verfahren gut an, zu sagen, dieses Verfahren hat eine gewisse Offenheit. Es gibt auch die Möglichkeit, auch für kritische Gruppen, die vielleicht 10 Jahre lang nicht eingestiegen sind, in das Verfahren dann doch noch einzusteigen. Mhm. Warum nicht, ist doch kein Problem. Und im Übrigen gehe ich auch davon aus, dass wir auf der Ebene der Regionalkonferenzen eine Beteiligung dieser Gruppen haben werden, weil lokale Initiativen werden sich beteiligen in diesen Strukturen. Mhm. Die werden sie auch immer wieder hinterfragen, kritisch hinterfragen, ist auch gut so, aber die werden da vor Ort nicht daneben stehen und sich die Regionalkonferenz von außen anschauen, kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Und ich bin schon der Meinung, da vielleicht unterscheiden wir uns auch, dass ich tatsächlich immer wieder die Hand ausstrecken würde, auch wenn sie immer wieder nicht abgehackt wird, aber verwehrt wird. Ja. Das ist für uns doch kein Problem, das zu tun. Und wir tun es ja auch in der Region nachher. Nach dem jetzigen, heute Morgen diskutierten Konzept ist es ja so, dass die Regionalkonferenzen bis zum Ende den Prozess begleiten und man zumindest auf der Ebene der Vollversammlung ja jederzeit da sein kann.
Ja.
Ja, deshalb würde ich nichts formulieren wollen, was irgendwie eine Begründung dafür gibt, dass jemand sagt, ach, jetzt haben wir es 4-mal angeboten, jetzt ist aber gut. Weil dieses jetzt ist aber gut sofort benutzt werden wird, als guck, die wollen uns nicht dabei haben.
Ja. Also mit der Erläuterung, wenn ich das mir... Aber bitte, Herr Ott, das war Ihr Punkt.
Der erste Teil des jetzigen Satzes, permanente Beteiligungsangebote, will ich ja nicht streichen oder verändern. Also, aber das Äquivalent, dann auch Beteiligungs- und Dialogbereitschaft zu erklären. Und wenn ich sie im Moment verweigere, habe ich natürlich die Möglichkeit, zu einem späteren Zeitpunkt, wenn ich erkenne, es macht doch Sinn, sich zu beteiligen, dann einzusteigen. Das will ich ja überhaupt nicht verhindern.
Entschuldigung. Ja, aber stellt das der Satz jetzt nicht dar? Also ich fand ihn da deutlich.
Die Formulierung, die Herr Jäger jetzt gewählt hatte, war soweit. Beteiligungs- und Dialogbereitschaft vorhanden sind oder so, sinngemäß war ja die Formulierung. Also das ist im Grunde genommen genau das Gegenstück zu dem permanenten Beteiligungsangebot.
Also ich muss gestehen, mit den Erläuterungen von Herrn Sommer bin ich wieder nah bei der Formulierung, die ursprünglich hier steht, und zwar insbesondere vor dem Hintergrund der Regionalkonferenz, die wir diskutiert haben. Das ist sozusagen ein ständiges Angebot und erfordert auch, ich sag mal, keine besonderen Initiativen seitens derjenigen, die Beteiligung organisieren wollen, sondern es ist eine offene Einladung und kann jederzeit angenommen werden. Also insofern würde das abdecken. Aber Herr Ott, vielleicht noch ein Versuch von meiner Seite, einen Formulierungsvorschlag zu machen. Vielleicht ist der dann eher näher an dem, was Sie sich vorstellen. Wenn man die Sätze tatsächlich teilt, dies setze permanente Beteiligungsangebote auch an kritische Gruppen voraus, allerdings erfordert dies auch Beteiligungs- und zumindest Dialogbereitschaft, ja, auf der anderen Seite. Ne? Allerdings erfordert dies auch Beteiligungs- und zumindest, oder zumindest Dialogbereitschaft. Wenn man zwei Sätze draus machen will, damit der Gedanke etwas deutlicher formuliert wird. Herr Sommer, meine Formulierungsvorschläge sind nie so geschliffen wie Ihre. Sie werden nach.
Jetzt werden wir zur Strafe so nehmen, wie Sie es vorgeschlagen haben.
Dies setze permanente Beteiligungsangebote auch an kritische Gruppen voraus. Allerdings erfordert dies auch Beteiligungs- und oder zumindest Dialogbereitschaft.
Ich hatte da noch einen deren aufgenommen.
Ja, deren, ja. Auch deren, genau. Das ist ein bisschen krummer Satz.
Er steht jetzt.
Herr Ott, damit Ihrem Anliegen Rechnung getragen. Pulitzerpreis ist weiter weggerückt, aber Aussagen haben wir, bitte.
Das ist ein Ziel für einen anderen Tag.
Ja, können wir dann so fortführen?
Dann wären wir auf Seite 2 unten. Da geht es nochmal um die Frage, die wir auch heute kurz in AG 1 andiskutiert haben. Sind nicht auch Anlieger von Zwischenlagersituationen Betroffene in diesem Verfahren? Das nochmal zu artikulieren, ist im Grunde gut. Wir müssen nur klären, ob es hier gelungen ist. Mhm. Wir wertschätzen, dass Sie betroffen sind und dass Sie es auch noch eine ganze Weile sein werden in diesem Prozess. Und dass Sie auch Erfahrungen haben, die wertvoll sein können.
Mhm. D'accord? Frau Uhl? Frau Ott? Prima. Aus meiner Sicht sehr. Ja.
Und dann hatten wir nochmal, das ist etwas, was wir auch schon ein paar Mal diskutiert hatten, dass wir ja nicht wissen, Akzeptanz, Toleranz, die Begrifflichkeit. Und deshalb haben wir an der Stelle uns für beides entschieden. Gut. So, dann hätten wir Seite 4, Zeile 11. Da war die Einschränkung in der Online-Konsultation, dass dort nicht ganz zu Unrecht, glaube ich, reklamiert wurde, dass wir eigentlich nur Angebote und Initiativen in Richtung Konfliktkultur machen können, die aber nicht verordnen können. Mhm. Und deshalb schreiben wir, wir können aber die Grundlagen und Strukturen schaffen, die eine faire Konfliktkultur gewährleisten, welche von Träger, Gremien und Beteiligten einen wertschätzenden Umgang erwarten kann und darf. Mhm. Nochmal ein Appell an alle Beteiligten. Halte ich für eine ganz sinnvolle Ergänzung. So, dann haben wir, das ist alles unter der Rubrik Konflikte als Treiber des Verfahrens.
D'accord, ich sehe keinen Widerspruch. Ja, bitte melden Sie sich, wenn Sie Änderungswünsche haben.
So, hier haben wir auf Initiative aus der Online-Konsultation nochmal den Brückenschlag zu dem Partizipationsbeauftragten, wie er heißt, in der AG1 geschlagen. Das müsste man einfach formulierungstechnisch jetzt auch nochmal ändern. Eine wesentliche Rolle wird ein professionelles Konfliktmanagement spielen, das eines unabhängigen Garanten für gute Partizipation. Das müssten wir ändern, weil die AG1 sich heute darauf verständigt hat, nicht den Begriff Garant.
Ja, in der Tat.
Dann sollten wir das auch harmonisieren.
Mhm.
Ja?
Wird hier ein Professionelles Konfliktmanagement spielen?
Redaktionell muss es noch keine.
Ja. Nicht redaktionell, das ist ein klarer Ich versuche gerade mich zu erinnern. Was hatten wir als Garant?
Sicherstellen, glaube ich.
Dann würde ich sagen, kürzen wir es doch gewaltig ein. Eine wesentliche Rolle wird hier ein professionelles Konfliktmanagement spielen, wie es im Berichtstag zur Bürgerbeteiligung vorgestellt wird. Punkt. Mhm. Haben wir auch mal das Fehler gleich noch ausgebügelt, den noch keiner gemerkt oder zumindest noch keiner artikuliert.
Der wäre noch gekommen.
Ja, fürchte ich auch.
So. Das ist kompatibel mit dem, was wir heute besprochen haben.
Ne? Ja. Kürzer, besser. Harmonisch. Und dann hat man zweimal die Begrifflichkeit, an der sich einige in der Online-Diskussion gestört haben. Häufig werden Konflikte nur als Störungen empfunden und dieses nur finde ich in Ordnung. Können wir an beiden Stellen meiner Meinung nach streichen.
Ja.
So, dann war am Ende des Kapitels nochmal bei Umgang Konflikten, das kam aus der Online-Konsultation, die Anregung zu sagen, dass genau die Tatsache, dass Konflikte als solche anerkannt werden und daran gearbeitet wird, unabhängig vom Ergebnis, für eine gewisse Stärke und Robustheit des Verfahrens sorgt. Das ist eigentlich in unserem Interesse. Jetzt kommt aber noch ein Satz, der es in sich hat, das möchte ich auch ganz deutlich formulieren. Das ist der Satz ab Zeile 2 auf Seite 5. Deshalb sollte die Partizipation in der nächsten Phase jeweils intensiv in der vorherigen Phase erörtert und gemeinsam von Verfahrensträgern und Beteiligten ausgestaltet werden. Das ist ein, wie ich finde, sehr spannender Vorschlag aus der Online-Konsultation, aber es ist einer, den man nicht so en passant umsetzen sollte. Da sollte man sich dessen bewusst sein, was das bedeutet. Das bedeutet quasi, die Partizipation selbst auch zu einem Thema in der Partizipation zu machen, aber über die fürs nächste Verfahren. Das heißt, in einer Phase mit den dann Beteiligten stelle ich Übereinkunft darüber her, was in der nächsten Phase auch an Beteiligung kommen soll. Das ist so ein bisschen Iteration. Das sollte man mal kurz reflektieren.
Herr Ott, bitte.
Also ich finde den Satz insofern spannend, weil wir ja, da werden wir ja am Mittwoch hier eine Gesprächsrunde haben, wenn die Rollen und Regeln nicht miteinander verabredet sind, also vorher, also in dem Fall auch für die nächste Phase, wo es ja immer zugespitzter werden wird, klar sind, also das betrifft die Partizipation dann ja gleichermaßen, gibt es im Zweifel im laufenden Verfahren Probleme und Konflikte. Und insofern finde ich das eigentlich, das ist zwar ein neuer Gedanke, aber finde ich ihn eigentlich an der Stelle wirklich spannend, weil er bedeutet, dass am Ende der vorherigen Phase bereits über die nächste Phase die Regeln und Rollen letztendlich geklärt werden. Und das kann nur für die positiv für den weiteren Gang der Dinge sein.
Ich möchte mich jetzt gerne mal selbst auf die Rednerliste setzen.
Die lange, lange Rednerliste.
Das ist das Schöne daran, dass wir gar keine Führung brauchen. Ich teile das in der Kernaussage. Ich hatte ein gewisses Problem mit dem Begriff ausgestaltet. Herr Ott, Sie haben gerade bei Ihrer Erläuterung schon den Vorschlag auch artikuliert, den ich auch im Kopf hatte. Wenn wir ausgestaltet ersetzt durch geklärt. Geklärt werden. Ganz im Sinne dessen, was Sie ausgeführt haben, damit klar ist, also damit ist der Vorhabenträger erstmal in der Pflicht zu erläutern, was da passiert, seine Vorstellungen auch einbringen. Es werden sicherlich durchaus andere Vorstellungen auch artikuliert werden von denjenigen, die von den Beteiligten. Und dann wäre es schon das Ziel, dass geklärt ist, wie der Prozess abläuft, damit eben nicht falsche Erwartungen am Ende enttäuscht werden. Herr Sommer, könnten Sie damit leben?
Ist im Grunde auch deshalb besser, weil wir ja heute Morgen auch in der AG 1 ja geklärt haben, dass die Regionalkonferenzen ja in ihrer eigenen Autonomie Partizipation praktizieren. Und die nicht gemeinsam mit dem BFE ausgestaltet wird, sondern die gestalten die selbst aus. Aber klären sollten die das miteinander. Also von daher ist, glaube ich, der Begriff hier wirklich hilfreich. Haben wir geklärt. Ja, ein paar Seiten ohne gar nichts. Ja, das ist auch redaktionell und da muss ich mich auch an die eigene Nase fassen. Der Begriff der Konflikthygiene stammt von mir und der ist natürlich wirklich
innovativ.
Ja, aber er kann natürlich auch die ein oder andere falsche Emotion wecken. Ja? Von daher ist, glaube ich, den Begriff zu ersetzen, das Anliegen aus der Online-Konsultation ist, glaube ich, legitim. Die Frage ist, das Ziel eines konfliktfreien Verfahrens wäre unrealistisch und dem Verfahren auch nicht dienlich, ist, glaube ich, eine ganz gute Ersetzung, eine präzise dafür. Ja.
Ich habe es ganz versäumt, unsere Gäste, die in der zweiten Reihe sitzen, könnten wir ohne weiteres in die Diskussion mit einbeziehen, wenn Sie gravierende Einwände haben, dann kann man das gerne machen, ansonsten.
Ja, wir können heute angesichts der Größe sehr partizipativ arbeiten. Wir wären dann auf der Seite 10, Mediation. Erfahrene Mediatorin ist und die so ein bisschen gezuckt hat bei dem Thema Mediation in der Endlagersuche. Weil Mediation immer davon ausgeht, es gibt auch die Option des Nichthandelns des Kollektiven, also kein Ergebnis zu produzieren. Das ist ja in der Regel, also in unserem Verfahren in der Summe nicht der Fall. Aber es gibt natürlich in einzelnen Konfliktsituationen durchaus mal die Möglichkeit. So, und hier haben wir nochmal deutlich reingeschrieben, die Ergänzung des Partizipationsbeauftragten, dass der genau in diesen Fällen, wenn es um Mediation geht, wahrscheinlich gefordert ist, auch zu analysieren und zu empfehlen, es eignet sich hier für eine Mediation, diese Situation, oder nicht. Weil sehr viele Situationen, in denen der Laie sagt, eine Mediation wäre jetzt ganz hilfreich, winkt der Profi sofort. Deshalb hier diese Formulierung.
D'accord? Ja, prima.
Und das ist der zweite Satz, ist das gleiche. Und da haben wir es auch nochmal klar gesagt, dass der nicht alleine kommt und wie der große Guru sagt, ihr dürft oder ihr dürft nicht, sondern dass er mit den Beteiligten gemeinsam in einer ersten Runde klärt, ist eine Mediation sinnvoll oder nicht und wenn ja, empfiehlt er was oder lässt es bleiben. Das wird jetzt auch auf einmal alles sehr deckungsscharf mit der AG1, finde ich, nach den Diskussionen des heutigen Tages.
Ja, das kann man nur hoffen, dass es stabil bleibt, wenn wir mit diesem Vorschlag, den wir heute besprochen haben, was den Partizipationsbeauftragten angeht, in die Kommission gehen, denn
es darf nur nicht mehr viele Freitagnachmittage bis dahin geben.
Nein, denn es wird eben deutlich, gerade auch bei der Verfassung hier mit diesem Thema, dass es schon einer gewissen kontinuierlichen Bearbeitung und auch der Kenntnisse des Prozesses und möglicherweise auch der Akteure bedeutet, um dort effizient Impulse setzen zu können. Er kann das nicht alles machen, aber er kann sehr vieles mit initiieren oder auch beratend von falschen Lösungen abraten. Ja, dann sind wir ja schon durch.
Dann sind wir bei den gelben Blöcken nochmal.
Ja. Da war Ihre Anregung nochmal in.
Ja, da gibt es ein paar Punkte, die wir klären müssen.
Wenn ich das führen Sie bitte.
Würde ich tun.
Ja.
Vorweg muss man sagen, wir können uns auf die Schulter klopfen. Wir sind jetzt die erste AG, die nicht nur in der Online-Konsultation war, sondern deren Vorschlag auch weitgehend Bestand bis dato hatte, weil das war ja in der Regel eher, sage ich jetzt mal, kleinere Veränderungen. Im Großen und Ganzen gibt es relativ viel Zustimmung, auch qualitätsvoll diskutierte Zustimmung, nicht einfach nur Daumen hoch, sondern Debatten, die sagen, das und das ist gut. Und dass wir jetzt diese Diskussion auch nochmal in eine Formulierung umgesetzt haben, finde ich, sollten wir auch in der Online-Konsultation nochmal darstellen. Weil das gehört dazu, dass man zurückspiegelt, das und das und das haben wir geändert. Da müssen wir noch einen Weg finden, wie wir das tun können. Im Zweifelsfall mache ich einen einfachen Post vorne dran und erkläre das. Wenn die Technik es sonst nicht hergibt. Das müssen wir mit der Geschäftsstelle, das war noch eine offene Baustelle der Geschäftsstelle, wie man auf diesem Forum zurückspielen kann, das war Silvia Kotting-Uhl auch immer sehr wichtig, wie man erklären kann, welche Veränderungen hat jetzt diese Online-Konsultation bewirkt. Das würden wir mit der Geschäftsstelle nochmal abstimmen, wenn es da eine redaktionelle Möglichkeit gibt, macht man es redaktionell, sonst hauen wir da vorne einen Post rein und sagen, so und so ist das. Und
da kann das können Sie sich der Sache mal annehmen und Herrn Sommer dann ein Feedback geben.
Genau, das wäre dann auch schon der erste gelbe Block, wo gefragt wird, was soll das eigentlich und wie wird das und wie geht das weiter. Das war in der Anfangsphase geschuldet, als am Anfang immer nur ständig so kurze Termine da standen. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, am Anfang hatte man den Eindruck, in 4 Tagen wird das Ding schon wieder abgestellt. Und da müsste man jetzt nochmal entweder redaktionell oder eben als Post, als Antwort sagen, so und so wird das jetzt weitergehen. Um den Menschen, die nur dort sind, das zu erklären. So, dann werden wir... Ja?
Kurze Anmerkung. Also die Frage, die Fristen sind ja verlängert worden. Ja. Das ist ja erstmal positiv. Und das, was heute auch in der Arbeitsgruppe 1 vorgestellt wurde, dass die bisherigen Kommentare, wenn neue Dokumente eingestellt werden oder so, erhalten bleiben und so, das ist die andere Seite. Aber was wir, also diese Rückmeldung, also wann, wenn neue Kapitel eingestellt werden, das ist natürlich ein ganz, ganz entscheidender Punkt, dass das auch für den außenstehenden Leser nachvollziehbar ist. Also da finde ich schon, und das wäre sicherlich notwendig, dass relativ bald geklärt wird, inwieweit die Bürgerbeteiligung am Abschlussbericht dann über den 30. Juni hinaus, wie das ja jetzt zweimal diskutiert worden ist, dann auch tatsächlich im politischen Raum geklärt wird. Denn das müsste man ja rechtzeitig ankündigen können und nicht erst im Grunde genommen in der zweiten Junihälfte, wenn die Urlaubszeit beginnt.
Ja, das gehört zwar jetzt nicht unmittelbar zu unserem Thema, aber es wirkt hier rein. Und Herr Seidel, vielleicht können Sie es mal mitnehmen, das wäre ja besonders wichtig jetzt für die Wochenendveranstaltung. Ja? Da müsste man aussagefähig sein dazu. Jedenfalls eine, will nicht sagen Sprachregelung, aber eine Positionierung der Kommission dazu haben.
Na gut, das Thema ist in der letzten Kommissionssitzung ja den Kommissionsvorsitzenden zusammen mit den Berichterstattern der Fraktionen ins Stammbuch geschrieben worden, sich dort darum zu kümmern, wie der Zeit- und Arbeitsplan der Kommission weitergehen soll. Mir liegt im Moment noch keine neuere Rückmeldung vor, dass es dort zu Ergebnissen gekommen ist. Ich kann das gerne weiter transportieren für die Veranstaltung am Wochenende, dass idealerweise die Kommissionsvorsitzenden dann zu dem Thema zumindest genau sprechfähig sind. Garantieren.
Also sinnvoll wäre es sicherlich, wenn man das aktiv anspricht. Das setzt allerdings voraus, dass man eine Positionierung vornehmen kann. Aber im Krisenmanagement ist es ja auch so, ich will nicht von der Krise jetzt sprechen, nur als Anlehnung, dass man den jeweiligen Kenntnisstand und keine Spekulationen und Szenarien oder sowas darstellt, sondern eben den jeweiligen Kenntnisstand, auch das könnte hilfreich sein.
Gut, ja.
So, nächster Punkt.
Seite 4. Ja. Mhm. Da war die Frage nach den Nachprüfrechten, Rücksprünge, was das bedeutet. Da müssten wir im Grunde, das können wir jetzt auch nach der Diskussion heute in der AG 1, würde ich eine einfache Antwort reinposten, die sagt, so und so sieht es aus, das NBG kann das nicht beschließen, aber feststellen, dass es einen Bedarf gibt und durch Kommunizieren an den Gesetzgeber. Ja. Das ist der aktuelle Stand der Diskussion, schreiben wir immer dazu.
Ja.
Weil wir alle wissen, dass die sich nochmal verändern kann. Seite 5 ist das Gleiche, da ist tatsächlich die Diskussionsstrang gewesen. Wie finden denn die Diskussionen hier Berücksichtigung? Das hat sich mit dem entweder redaktionellen oder mit dem anderen Post dann auch erledigt. Da haben wir dann ja geliefert. So, dann haben wir auf der Seite 6 in der Mitte. Ja, da war die Diskussion, die wir auch in der AG 1 schon mal hatten, die Frage Beteiligungssystem oder Beteiligungsverfahren. Da ist mir jetzt gerade, trotz der Diskussion heute, fällt mir auf, so richtig nicht klar, wie nun die Sprachregelung bisher ist, ne?
Verfahren, sprechen wir immer noch.
Darüber. Immer noch vom Verfahren. Also ich hatte hier stehen Weiterleitung an AG 1, weil das ist Ihr Thema. Dann machen wir das auch nochmal.
Das muss auch so, ja.
Dann
muss
noch so offen geben wir das noch einmal per E-Mail an Gassner Meister und posten hier rein. Wir haben das an die AG 1 gegeben, die muss sich damit abmühen. Wir können nicht jedes Problem lösen. So, dann haben wir hier nochmal. Ja, da ging es um den Beteiligungsbeauftragten, der hier, weil er mal, ich glaube, ursprünglich hier als Ombudsmann, also die haben sich hier, Sie sehen ja, das ist eine sehr lange Diskussionsstrid gewesen, da haben die, glaube ich, gefühlt 15 verschiedene Bezeichnungen erfunden dafür. Bei uns ist es jetzt der Partizipationsbeauftragte und gut ist, das könnten wir auch nochmal in Form einer kurzen Antwort, wie der Stand der Dinge jetzt in AG 1 ist. Da muss man aber auch nichts an die AG 1 weiterleiten, weil die sich des Themas jetzt ja schon angenommen hat.
Also entsprechend im Gesprächsstand in der AG 1.
Auf der Seite 12 ist auch ganz schnell dieses KMI, dieses Konfliktmanagement-Institution, das ist Partizipationsbeauftragter jetzt geworden. Seite, haben Sie die gleiche Ausdruck?
Ach ja, hier.
Also das ist Seite 12, unteres Drittel, der kleine, ganz kleine gelbe. Das ist also auch schnell erledigt.
Wilhelm.
So, jetzt gibt es noch mal zwei größere Brocken, das sind aber auch dann schon die wichtigen. Groß, weil sie eine größere inhaltliche Bedeutung haben. Auf der Seite 13 unten hat jemand, der sich wohl auskennt mit der Thematik Konflikteskalationsstufen, uns gefragt, warum wir nicht das Konfliktstufenmodell nach Glasl nehmen. Ich weiß nicht, ob das hier bekannt ist. Glasl ist ein, letztes Mal hatte ich dabei, ein ganz dickes Teil, ist ein bisschen ein Guru in dem Bereich Konflikte, also Umgang mit Konflikten, Konfliktkultur. Der hat ein sehr viel detaillierteres, 7- bis 11-stufiges Modell entwickelt, aber mehr zur Beschreibung von Konflikten. Also der geht von Win-Win-Situation zu Win-Lose-Situation zu Lose-Lose-Blöcken, wo er sagt, am Ende geht es nur noch darum, wer den anderen mehr beschädigt. Mhm. Das ist hochspannend, wenn man mal so Beziehungskonflikte durchdeklinieren und verstehen möchte. Bei Glasl ist es aber kein Instrument der Deeskalation, sondern es ist ein Instrument der Beschreibung. Und wir haben hier eigentlich im Grunde, ich habe das auch schon reingepostet, und wenn die AG das ähnlich sieht, gibt es auch keinen großen Handlungsbedarf mehr. Ich habe geschrieben, das Glasl-Modell ist insbesondere in den sozialen bzw. zwischenmenschlichen Konflikten sehr hilfreich bei der Bewertung und auch bei der Suche nach Deeskalationsstrategien. In der Endlagersuche haben wir es überwiegend mit Werten und oder interessensgetriebenen Eskalationen zu tun. Also weniger so zwischenmenschliche, wobei auch die Kommission nicht mehr von zwischenmenschlichen Konflikten frei ist, die manchmal auch die inhaltlichen überlagern. Wir haben uns nach Abwägung deshalb für einen anderen Zugang entschieden und die Eskalationsstufen gleichzeitig als Bearbeitungsmodelle definiert. So haben wir es ja gemacht. Ja. Und ich glaube, die Begründung ist korrekt.
Ja.
Und dann lassen wir das. Ansonsten kann ich den Glasl zur Lektüre nur empfehlen, muss allerdings warnen, er hat einen anthroposophischen Hintergrund. Das muss man auch wissen. Ja. Das ist, Anthroposophen haben auch zum Thema Konflikten etwas anderen Zugang als manche andere. So.
Seite 15.
Also ich bin auf Seite 14 jetzt.
14. Oh ja, habe ich eins übersprungen.
Ja, da gab es den Vorschlag von jemandem, der ist mir sogar namentlich bekannt, die ist auch selber aktiv in der Partizipation und war auch mit als Expertin Mitglied bei diesen Workshop-Regionen, die Birgit Böhm, kennst du auch, Erd. Die sagte eigentlich, im Grunde müsste man in den verschiedenen Strukturen, zum Beispiel Regionalkonferenz, permanente Fokusgruppen haben, die sich um Konfliktthemen kümmern. Und wir haben ja gesagt, Fokusgruppen ist für uns die erste Ebene. Fallweise. Die ziehen wir dann, das Kärtchen, wenn wir feststellen, hier ist ein Konflikt, klärt man miteinander, wie tief der Konflikt geht und ob der bearbeitbar ist. Das müssten wir mal kurz reflektieren, das sind wir da schuldig, zu sagen, das verwerfen wir oder das empfehlen wir.
Ich sehe nach wie vor eine gewisse Präferenz bei den Fallweisen festlegen, weil man dann auch besser auf den jeweiligen Konflikt zugeschnitten die Fokusgruppe definieren kann. Es geht ja darum, das haben wir ja auch hier selbst praktiziert, zunächst mal Informationen auch auszutauschen. Das heißt, da braucht man dann die entsprechenden Akteure in den Fokusgruppen, die dazu in der Lage sind. Wenn man jetzt mal Beispiel Regionalkonferenz sozusagen da Fokusgruppen bilden würde, dann müsste man die für verschiedene Themenstellungen schon etablieren. Das würde ich als am Anfang Überorganisation verstehen. Später kann man es ja so machen, wenn die Dinge sich wiederholen, dass man dann auf die schon mal tätige Fokusgruppe wieder zurückgreift. Ja? Also insofern immer nicht von vorne anfängt. Aber ansonsten ist dabei belässt und sagt, das ist der Konflikt und was ist der inhaltliche Schwerpunkt und dann die Personen auswählt, die dann in der Fokusgruppe diese Arbeit erledigen. Das wäre so mein spontaner Beitrag.
Auch im Lichte der Diskussion von heute haben wir ja letztendlich gesagt in der Arbeitsgruppe 1, dass wir die Beteiligungsformate, die Regionalkonferenzen entwickeln, jetzt nicht im Grunde genommen also mit einem Katalog oder sonst was vorschreiben, sondern das muss nach jeweiliger Entwicklung in den Regionen von den Regionalkonferenzen dann selbst entwickelt werden. Also ich könnte mir allenfalls vorstellen, dass das Beispiel Fokusgruppen irgendwo als Stichwort auftaucht, aber ich würde es nicht, sollte das nur situativ, sollten die aufgebaut werden. Und aus meiner Sicht auch nicht als ständige Fokusgruppen. Das würde ich bezogen auf den Prozess, glaube ich, wäre das nicht angemessen.
Ja, sehe ich auch so.
Nehmen Sie
spontan
zu?
Ja.
Gut. Sommer?
dann antworte ich genau so in Forum.
Prima.
Das ist eine spannende Frage, die von der These ausgeht, was ist denn, wenn die im Bundestag nicht das beschließen, was wir so alle miteinander in der Partizipation erarbeitet haben? Und sind wir ehrlich, zum jetzigen Zeitpunkt haben wir darauf auch noch nicht die ganz große Antwort. Also da wüsste ich jetzt auch nicht, ich hatte reingeschrieben, Verweis auf Beteiligungssystem, dass man nochmal erklärt, welche Akteure gibt das, Begleitgremium, BFE, Bundestag, wie arbeiten die miteinander. Das könnte man auch nochmal kurz machen, da könnte man ja genau, dass das Begleitgremium initiativ auch zugehen kann auf den Gesetzgeber und kann sagen, da ist von uns aus Reformbedarf. Aber wir sollten uns auch dazu bekennen, dass die letztinstanzliche Hoheit der gewählte Gesetzgeber hat in der Thematik. Das kann man auch an der Stelle nochmal klarstellen. Und wenn der beliebt, anders zu entscheiden, muss er das politisch überleben. Das ist das Problem der Parlamentarier. Damit können die gut umgehen, das haben die gelernt.
Ja, das würde ich auch so sehen. Also es gibt einen breiten gesellschaftlichen Konsens, der eben in diesem Stand AG seinen Niederschlag gefunden hat. Unterstellt, das bleibt stabil, haben wir die Legalplanung und damit den Bundestag ganz entscheidend in der Entscheidungsposition. Wobei man dazu sagen muss, beziehungsweise ja berücksichtigen muss, dass dafür gesorgt wird, nicht zuletzt durch das Beteiligungsverfahren oder System, den Prozess, dass der Bundestag ja alle Aspekte bei seiner Entscheidung berücksichtigen kann, weil er sie ja geliefert bekommt. Ja, es gibt sowohl den sachlichen Vorschlag, der geprüft worden ist, es gibt aber auch einen Bericht des Nationalen Begleitgremiums, der Regionalkonferenz und ein allgemeines Ergebnis der Beteiligung, sodass alle Aspekte, wesentlichen Aspekte dem Entscheider zur Verfügung stehen und dann hat er zu entscheiden, wie auch immer er entscheidet. Er hat jedenfalls alle Informationen zur Verfügung, um vernünftig entscheiden zu können.
Also nicht nur das, sondern im laufenden Verfahren oder mit den Vorschlägen, die wir jetzt haben. Mir geht gerade so der Artikel von, wie heißt er, Hans-Peter Bull nochmal durch den Kopf, der ja das, was wir bisher vorgeschlagen haben oder was in der Diskussion ist, für fast umstürzlich hält. Oder wie wir in der vergangenen Kommissionssitzung erfahren haben, im politischen Raum teilweise die Vorschläge mit der vorzeitigen Einrichtung eines nationalen Begleitgremiums als kleine Revolution betrachtet wird. Wir sind dabei, ein neues Beteiligungsverfahren auf Partizipationsverfahren auf den Weg zu bringen, das von Anfang an die Chance hat, auch Glaubwürdigkeit und Vertrauen aufzubauen im Zusammenhang mit der Endlagersuche. Und von daher ist das bezogen auf die bisherigen gesetzlichen Beteiligungsverfahren, also die bisher schon vorgesehen sind, oder Erörterungsverfahren, weit mehr. Aber da muss auch klar sein und da darf es auch kein Rütteln geben. Wir leben in einer repräsentativen Demokratie und die gewählten Volksvertreter im Bundestag und die Vertreter der Landesregierung, der Länder mit dem Bundesrat sind am Ende die legitimierten verfassungsmäßigen Organe, die darüber entscheiden, was geht, was beschlossen wird und wie es weitergeht. Und vollkommen richtig, Herr Jäger, Sie sagen, alle Informationen, das haben wir ja auch heute ausführlich diskutiert, die im Beteiligungsverfahren an den Gesetzgeber gehen, damit hat er sämtliche Grundlagen, was in dem Beteiligungsprozess an Vorschlägen, Ideen oder auch Kritik gekommen ist, auf dem Tisch und muss danach dann die notwendigen politischen Entscheidungen treffen. Und das kann ihm auch niemand abnehmen.
Es war auch hier gar nicht mal eine Generalkritik, es war wirklich die Frage nach Klärung, nach Erklärung. Ja. Und das liefern wir jetzt dann auch. Ja. Ne? So, dann wären wir unten auf der Seite 15. Das fing an mit der ganz einfachen Frage, warum ist dieser Absatz in eckigen Klammern? Und dann entspannte sich eine längere Diskussion, die nicht immer sachgetrieben war. Da hat auch noch mal einer mit den EVUs abgerechnet, aber das muss man aushalten können. Ich kann die Frage nicht beantworten, warum das in eckigen Klammern ist. Weil ich habe es bisher auch noch nicht begriffen. Mhm. Es war einfach nur so, dass da, ich glaube, ein Kommissionsmitglied gebeten hat, das in eckige Klammern zu setzen.
Ja, ich kann da auch keinen sachdienlichen Beitrag zu leisten. Ich kann es genauso wenig erklären. Es ist so.
Gut.
Was machen wir?
Ja, genau. Ist so, ist natürlich auch eine
wir könnten allerdings denjenigen, der das in Klammern hat setzen lassen, um einen Erklärungsversuch bitten, weil wir hier gefragt worden sind.
Am besten hier vor Ort. Genau, ja. Weiterleiten an den Verursacher.
Ja, aber sollen wir...
Ja, ist richtig.
Wir sind gefordert jetzt.
Ja, ist auch richtig. Machen wir so. Fertig.
Aber keiner weiß im Moment, wer es war.
Doch, war Klaus Bunzmeier. Ja, das war die Frage, warum...
Die Klammer in dem...
Die vierte, letzte Eskalationsstufe... Juristische Auseinandersetzung, die von uns dann als zwar legitim, aber nicht mehr partizipativ beschrieben wurde, was im Übrigen auch begrüßt wurde hier, dass es so dargestellt wurde, warum die in eckigen Klammern ist.
Herr Rücker, haben Sie es gefunden?
Das Problem ist das Wort legitim.
Aber wir haben eine andere Darstellung jetzt hier, diese.
Liegt da vorne. Liegt auch aus. Ja, vielleicht kriegen wir jetzt eine Vorarbeit für das Beseitigen der eckigen Klammern. Deshalb nehmen wir uns die Zeit. Gefunden?
Ja, aber ich weiß es auch nicht.
Ja, gut.
Aber ja, vom Verfahren her, ne, sollten wir es so machen.
Ja, ich würde das genauso praktizieren. Ich würde sagen, da gibt es die Möglichkeit, da zu erklären, wenn das der Klaus Bunzmeier möchte. Er ist ja niemand gezwungen, das da zu tun. Und wir werden in der Kommission dann bei der irgendwann in absehbarer Zeit, wie der Seitel sagte, mal gezwungen sein, die eckige Klammer auflösen müssen. Wir werden den inhaltlich komplett streichen können, weil sonst macht das ganze Modell nicht mehr so richtig viel Sinn. Ja. So, dann hätten wir auf der Seite 16 den untersten von den drei gelben Blöcken. Wo, bei welcher Institution ist das Konfliktmanagement angesiedelt? Das können wir jetzt beantworten. Also einfach eine kurze Antwort. Und dann hätten wir als letztes... Das ist auch nochmal eine Frage, die es in sich hat. Die haben wir heute in der AG 1 kurz gestreift. Das war die Frage, wie denn die Augenhöhe sichergestellt werden soll. Das ist jetzt natürlich nicht ganz unsere Kernbaustelle, Konfliktmanagement, aber es hat natürlich was mit Konflikt zu tun. Weil auch, und das ist hier mal kurz angetriggert worden, dass auch das Gefühl, nicht auf Augenhöhe zu sein, konfliktverschärfend wirken kann. Also da wäre mein Vorschlag zu sagen, das ist eigentlich ein Thema, in dem die AG 1 noch liefern muss. Also wie soll die Augenhöhe in dem Verfahren hergestellt werden? Und das können wir eigentlich auch nur der AG 1 so durchstellen. Mhm. Oder?
Ja.
Können wir das lösen?
Nein.
Oder auch nur einen Lösungsvorschlag erarbeiten?
Nein.
Ist nicht unsere Baustelle. Gut, also genau wie vorgeschlagen, Weiterleitung und Antwort.
Die Regionalkonferenzen beispielsweise ausgestattet.
Also das könnte man schon antworten, indem man sagt, das wird... der Fokus der Herstellung der Augenhöhe wird um die Regionalkonferenzen herum sein. Das wird, ne, und die werden ausgestattet dafür, das zu tun. Sie müssen es nur auch dann tun können und wollen. Ja, das wäre es dann im Grunde.
Ja, dann würde ich schon gerne an der Stelle Herrn Sommer ganz herzlich danken, der sich die Mühe gemacht hat, das sehr intensiv auszuwerten und nicht nur das, sondern Sie haben ja auch einen wesentlichen Beitrag dazu beigetragen, dass es diese Interaktion auch in der Vielfalt gegeben hat, indem sie immer wieder einen Response gegeben hat, der dann eben die Diskussion auch weitergeführt hat. An der Stelle herzlichen Dank dafür. Wir wären dann mit unserer Kernarbeit für heute, dem Tagesordnungspunkt 3, wenn ich das recht sehe, soweit durch. Das heißt, wir haben eine Redaktion und einige Aktivitäten, also mal, die fast ausschließlich auf Sie hinauslaufen. Das tut mir leid.
Finanz.
Schön, dass Sie das so sehen. Rückspiegeln in die Online-Kommentierung. Dann stellt sich aus meiner Sicht die Frage, wie wir mit dem überarbeiteten Text jetzt vorgehen wollen. Wir haben ja jetzt eine aufgrund der Kommentierung und unserer Bewertung heute überarbeiteten Text. Wir könnten Folgendes machen, das wäre mein Vorschlag, dass wir ihn, sobald er jetzt überarbeitet ist, würden Sie das nochmal machen, Herr Sommer, oder?
Ja.
Jetzt die,
ja, ja.
Die redaktionellen Änderungen.
Mit Herrn Seitel zusammen, der sehr oder genau Seitel, mitgeschrieben hat.
Dass Herr Seitel das Ergebnis, was wir heute erzielt haben, nochmal an die Teilnehmer schickt, sodass sie ein Feedback haben, also die Mitglieder der Ad-Hoc-AG. Ja? Mit der Bitte, Herr Sommer, das wäre mein Vorschlag, relativ sofern noch gravierende Einwände gesehen werden oder Hinweise, dass das innerhalb von 2 Tagen dann erfolgt. Wenn man nichts hört, dann gehen wir von Einverständnis aus. Und dann wäre der nächste Schritt, ja, das stelle ich hier zur Diskussion, der Weg in die Kommission. Mit eben dem Status nach dritter Lesung, Online-Kommentierung, Befassung, Beschäftigung in der Kommission, damit man dann endgültig das Feedback an die Einspeisenden geben kann. Das wäre ja die Sequenz.
Genau. Das wäre eine Frage an Herrn Seitel, was da jetzt das geschickte Verfahren wäre. Was ich aber grundsätzlich machen würde, wäre dann unseren überarbeiteten Text mit einem kurzen Intro überarbeitet auf Basis der Auswertung der Online-Konsultation nochmal als eigenständige Drucksache der AG zu publizieren. Mhm. Was ich nicht immer mit jeder Überarbeitung machen würde, aber in dem Fall ja auch, um zu signalisieren, die hatte eine Relevanz, die Online-Konsultation.
Also der Veröffentlichung als eigene Drucksache jetzt nochmal dieser überarbeiteten Fassung steht aus meiner Sicht nichts entgegen. Das können wir dann, ich glaube, die letzte ist jetzt 178a gewesen, machen 178b, dann steht es auch in der Kontinuität der bisherigen Texte, das ist kein Thema. Was die Übernahme in den Gesamtberichtsentwurf angeht, würde ich vorschlagen, alles, was wirklich nur redaktionelle Änderungen waren heute, die können wir auch ohne größeren Aufstand übernehmen. Was mehr als redaktionelle Änderungen sind, würde ich empfehlen, als eckige Klammern in den Gesamtberichtsentwurf hineinzugeben. Und wenn das nächste Mal der Gesamtberichtsentwurf dann in der Kommission besprochen wird, dann kann man eine eckige Klammer nach der anderen durchgehen, kann sagen, das ist Vorschlag der Arbeitsgruppe, das hier so zu ändern. Bei Bedarf kann man es auch nochmal mit 1, 2 Sätzen begründen und die Kommission sagt dann, jawohl, Haken dran, eckige Klammer aufgelöst. Oder eben, sorry, können wir nicht mitgehen, weil...
Ich halte 4 aber auch eher für eine redaktionelle, was auf der Seite 4 ist. Nur natürlich Seite 5 oben da, die Partizipation als
dieses... Genau, dieses Klären, ja, das ist auch materiell. Ja. Das heißt, es beginnt Seite 4 unten, oder?
Ja, ja, genau, den Block unten, Seite 4 unten einfach. Und ich glaube, das war's. Also Seite 10 ist insofern redaktionell, als dass das Thema Partizipationsbeauftragte im AG1-Berichtsteil ausgiebig auch nochmal in der Kommission diskutiert werden wird. Das ist bei der Mediation nochmal, dass der Partizipationsbeauftragte da eine Prüfungs- und Beratungsrolle hat.
Ja, das wird wieder abgedeckt.
Doch. Ja, das wird dort abgedeckt. Wenn es dort je dann doch dazu kommen sollte, dass es ihn nicht gibt, muss man das hier redaktionell eben auch entsprechend einpreisen. Also da haben wir nur 3 Blöcke, die wir nochmal mit eckigen Klammern nehmen würden. 1, 2, 3. Ja, ich habe nur 3.
Mhm. Ja.
Gut.
Herr Seitel, können Sie freundlicherweise bei dem Versenden an die Arbeitsgruppenmitglieder das gleich so
mitkommunizieren,
wie wir da vorgehen, dass man den Prozess dann auch direkt klarstellt und alle auf dem gleichen Kenntnisstand sind. Ja, meine Damen, meine Herren, dann sind wir mit dem Punkt 3 aus meiner Sicht durch. Keine weiteren? Anmerkungen? Dann haben wir
noch. Ich würde noch ganz gerne kurz diskutieren oder nur kurz eine Übereinkunft erzielen, wie wir weiter verfahren. Es gibt jetzt ja noch zwei Phasen. Es gibt jetzt am Wochenende die Bürgerveranstaltung, auf der ja theoretisch auch nochmal Impulse kommen könnten. Und die Online-Konsultation geht ja weiter. Ich würde aber für beides jetzt nicht festsetzen, wir machen eine Sitzung, wo wir das wieder auswerten in diesem Aufwand, sondern würde vielleicht eher sagen, dass wir als AG-Vorsitzende uns ein bisschen verständigen, ob wir erkennen können, dass aus einem dieser Formate nochmal was ist, was wir substanziell aufrufen müssen.
Genau. Scheint mir ein sehr
sachgerechter
Vorschlag zu sein, wenn Sie das Vertrauen in die Vorsitzenden so weit stellen. Sie können ja nochmal kritisch zwischen schauen, Herr Ott, ob da nicht ein dicker Fisch einfach vorbeischwimmt, ohne dass wir beide gesagt haben, das Netz muss raus.
Es ist jedem Arbeitsgruppenmitglied als Kommissionsmitglied unbenommen, sich aktiv in der Online-Konsultation zu beteiligen, ständig nachzulesen und zu antworten und dann festzustellen, es gibt noch dicke Fische. Also die Verantwortung wollen wir niemand wegnehmen.
Also volle Transparenz, wie wir uns das ja auf die Fahnen geschrieben haben. Und ansonsten halte ich das für einen guten Vorschlag, so vorzugehen. D'accord? Gut, dann sind wir durch. Tagesordnungspunkt 4, Verschiedenes. Punkte von Ihrer Seite? Nichts? Dann sind wir durch. Dann darf ich mich ganz herzlich bedanken. Nochmal für die sehr intensive und gute Vorarbeit bei Herrn Sommer und auch bei der Geschäftsstelle, Herr Seifel, Kollegin. Und bei Ihnen nochmal für Ihre Bereitschaft und Ihr Erscheinen heute. Anders als viele andere, die es nicht haben einrichten können, haben wir dann doch zumindest eine Präsenz organisieren können und damit Fortschritte erzielen können. Vielen Dank und schließe die Sitzung, wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg. Dankeschön.